Herzlich willkommen bei Mindvolution, dem Podcast des Systemischen Netzwerks, einem Zusammenschluss systemischer Fachkräfte. Wir tragen mit Mindvolution dazu bei, dass psychische Gesundheit besprechbar und es selbstverständlich wird, Unterstützung in schwierigen Lebenslagen hinzuzuziehen. Du erfährst in unserem Podcast, dass es neben den klassischen Psychotherapieverfahren auch weitere Hilfsangebote gibt, die kurzfristig zur Verfügung stehen und zudem, welche Unterschiede es unter diesen insbesondere auch auf dem Coachingmarkt gibt. Unsere GästInnen lassen hinter die Kulissen ihrer beruflichen Praxis blicken und zeigen dir auf, wie Gesprächsprozesse ablaufen und wie wirkungsvoll systemische Prozessbegleitung sein kann. In Mindvolution erfährst du, wie vielfältig systemische Beratung, systemisches Coaching, systemische Therapie und Organisationsentwicklung ist. Wessen Stimme spricht hier zu dir? Mein Name ist Sandra Brauer. Ich bin die Gründerin des Systemischen Netzwerks und Gastgeberin unseres Podcasts. Viel Freude beim Zuhören. Moin Moin aus Hamburg und tatsächlich ein doppeltes Moin. Meine Gästin heute kommt tatsächlich auch aus unserer wunderschönen Stadt. Liebe Diana, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank und auch von mir ein herzliches Moin. Ne? Und hier ist gerade ein traumhaftes Bilderbuchwetter in Hamburg. Das ist ja echt total passend, finde ich, für den Anlass heute.
Ja, großartig. Vor allem, dass wir in Hamburg auch immer das Wetter kommentieren, wenn es gut ist. Das scheint auch so ein Trend zu sein. Ich weiß nicht, ob du die Insta-Stories immer verfolgst. Ich habe das Gefühl, ich gebe immer einen Wetterbericht ab und denke, oh nein, jetzt fangen wir hiermit auch schon an. Aber das macht nichts. Ich glaube, das ist ein bisschen Hamburg-typisch.
Das gehört dazu. Blauer Himmel, blauer Himmel in Hamburg ist nicht normal. Deswegen kann man sich umso mehr darüber freuen.
Die Wertschätzung des Sonnenscheins, das haben wir jetzt hier mit Schuber abgehakt. Aber bevor wir einfach so weiter plaudern, sollten vielleicht unsere Zuhörenden doch erfahren, wer du eigentlich so bist. Vielleicht magst du dich kurz und knackig vorstellen. Was ist so dein beruflicher Ursprung? Was machst du aktuell gerade? Wo bist du zu Hause?
Genau. Hallo zusammen, ich bin Diana. Ich bin Transformations- und Change-Beraterin oder auch Organisationsentwicklerin oder auch Dozentin. Also ich mache viele Themen, alles, was so rund um Veränderungsbegleitung oder auch Veränderungswissensvermittlung zu tun hat. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Thema. Und dann ist auch mal die Unterscheidung zwischen Transformation, Change und Veränderung. Aber das ist alles sozusagen, bilde ich da alles ab. Und das ist aber gar nicht mein Ursprung, weil vom Ursprung komme ich eigentlich, bin ich Wirtschaftsingenieurin und habe ganz lange in einem großen Konzern der Luft- und Raumfahrt gearbeitet und dort eher im Programm- und Projektmanagement, aber auch im technischen Change Management. Also da hatte ich auch schon mit Veränderungen zu tun, aber eher technischer Natur. Jetzt bin ich in sozialen Systemen zu Hause und betrachte da sozusagen, wie kann ich die Veränderungen, die sozusagen von außen oder auch von innen entstehen, gut begleiten. Das ist so der Hauptübergriff.
Großartig, da lasse ich doch gleich den Stift fallen. Ja, tatsächlich ist das auch so ein bisschen das Fokusthema von dieser Folge. Und wir haben uns im Vorhinein ein bisschen überlegt, wie wir das gut aufbauen können, weil das Themenfeld oder dein Wirkungsfeld halt auch ganz schön groß ist. Und wie kriegt man das quasi in einer Podcast-Folge von circa einer Stunde gut untergebracht? Und somit vermute ich mal, dass es besonders interessant sein könnte für Personen, die noch nicht so viel Berührungspunkte mit systemischer Organisationsentwicklung haben, vielleicht auch doch nochmal wissen wollen, wie wir SystemikerInnen Change Management deuten oder interpretieren oder auch anwenden. Und somit freue ich mich sehr, dass wir dazu ins Gespräch gehen können. Und vielleicht magst du auch genau da ansetzen. Du hast ja gerade gesagt, aus welchem Ursprung du kommst und wo du jetzt gelandet bist, wie konnte denn das passieren? Also sprich, wie war denn dein Weg von eher dieser technischen Ausrichtung zum ja fast schon systemisch-sozialen, könnte man das sagen? Also wie ist dein Weg in die Welt heute gelungen oder wie hat sich das eigentlich bei dir so ergeben, dass du da heute bist, wo du bist?
Ah, das war ein eigentlich auch ein Veränderungsprozess, ein ganz eigener Transformationsprozess, den ich da durchlaufen bin. Und ich kann das gar nicht so genau festmachen, wann es den Anfang gab und wann es das Ende sozusagen. Aber ich bin irgendwie mal gestartet halt als Ingenieurin, weil ich dachte, ich möchte gerne sozusagen, ich fand Flugzeuge toll und deswegen bin ich da auch in diesem Bereich und wollte immer wissen, wie das funktioniert, warum die fliegen. Wenn man dann in so einem großen Konzern arbeitet, erfährt man im Laufe seines Daseins in diesem Konzern immer unfassbar viel Veränderungen, die so einen auch einprasseln. Und mir fehlte tatsächlich auch immer viel Begleit. Also ich hatte immer das Gefühl, okay, es kommt, aber wie bleibe ich denn, wie werde ich da abgeholt? Und irgendwie hatte ich immer so ein bisschen so ein Gefühl, okay, und wie kann ich sozusagen auch den Menschen um mich herum helfen, dass sie mit dieser Veränderung besser umgehen können? Und dann kam dieser ganz große Veränderungsprozess, den uns alle betroffen hat, das namens Corona, der sehr extrem auf uns eingewirkt hat. Und ich habe gedacht, irgendwie möchte ich was anderes machen. Ich möchte näher mit den Menschen arbeiten. Und irgendwie kam dieses Thema Change immer auf mich zu. Und ich hatte parallel aber auch dieses Thema Coaching. Weil ich habe immer, ich hatte auch während meiner beruflichen Laufbahn hatte ich auch immer mal wieder mit Coaching zu tun. Also ich wurde selbst gecoacht und ich fand das immer sehr faszinierend, was das mit mir gemacht hat, in diesen Prozess zu gehen. Also es war auch Teil meines eigenen Prozesses sozusagen. Und dann wollte ich auch auf dieser anderen Seite sitzen. Und irgendwie haben sich diese ganzen Sachen nicht so, ja, Change, ich möchte Coaching machen. Das war alles noch so, weil das war für mich ein Feld, das ich nicht kannte. Und ich habe dann erstmal damit gestartet, ich nenne das immer meine Weiterbildungsreise oder dann im Prinzip die Anfänge, wo ich zum Lernjunkie geworden bin. Ich bin mit einer Change Manager Ausbildung für den digitalen Wandel angefangen an der Uni Hamburg und das hat sich für mich eine neue Welt eröffnet. Wenn man sehr lange in einem Konzern, sozusagen in einer sogenannten Konzernbubble lebt oder arbeitet, dann denkt man so, okay, das ist die Realität. Und plötzlich hat sich für mich eine ganz neue Welt aufgetan, was auch da draußen. Und plötzlich habe ich über VUCA-Welt gelernt, ich habe über komplexe Systeme, über all diese Themen, die eigentlich im Change und in der Transformation sozusagen auf einen zukommen, da für mich ein komplett neues Feld und ich bin da, habe mich da so reingestürzt, weil ich es so spannend fand und was ist agiles Arbeiten, auch diese ganzen Themen. Und da habe ich mich dann weitergebildet und parallel auch diese Change Manager Ausbildung und bin dann auch eine systemische Coaching Ausbildung angefangen und da, um jetzt den Haken zu schlagen, wie komme ich denn zur systemischen Geschichte, und da hat sich für mich eine komplett neue Welt, eine neue Haltung, ein anderes Mindset, wie kann ich die Themen betrachten, wie kann ich auch nicht nur sozusagen mich selber betrachten, sondern wie kann ich auch so Organisationen und Soziales miteinander ganz anders betrachten, als ich das vorher gemacht habe. Und es war für mich sehr erleichternd, auch das zu erleben.
Und vielleicht, weil du das gerade reingebracht hast mit, es hat sich ein ganz neues Mindset ergeben, da stellt sich ja automatisch die Frage, was war denn vorher anders? Also was ist denn jetzt quasi als neue Haltung dazugekommen? Wie würdest du heute, also aus der Perspektive von heute, den Unterschied beschreiben zwischen der alten Welt und der neuen und vielleicht auch der alten Wertewelt und der neuen systemisch geprägten Wertewelt?
Bezogen auf mich jetzt, also wie ich meine Wertewelt neu sehe oder?
Vielleicht. Ich hab das gerade so gehört oder rausgehört, dass du auch die Betrachtung von Systemen so anders anders betreibst, also dass du quasi einen anderen Blick hast, gar nicht nur auf dich selbst, sondern vielleicht auch auf organisationale Systeme. Das habe ich so ein bisschen rausgehört. Es kann aber natürlich auch eine Interpretation gewesen sein, weil du meintest alte Welt und neue Welt. Und daher dachte ich, vielleicht gibt es da auch jetzt einen anderen Blick auf gewisse Herausforderungen in der Wirtschaftswelt, der jetzt systemisch eher geprägt ist.
Mit Sicherheit auch, das kam dann so im Nachgang, ne? Systemisch sozusagen, dass man nicht einmal das sozusagen auch mal aus der Metaebene betrachten, immer so das große Ganze, dass es auf jeden Fall immer irgendwie Zusammenhänge gibt, ne? Wenn man sozusagen auch systemisch und sagt, okay, das ist wie ein großes Mobile, wenn man irgendwo einen Impuls reingibt, bewegt sich das Ganze in irgendeiner Form. Und das kann man im Kleinen betrachten, ne? Sozusagen auf individueller Ebene, auf Teamebene oder auf große Organisationen. Und wenn man da ganz hoch guckt, dann natürlich auch auf soziale Gesellschaften. Wo es dann natürlich sehr, sehr, sehr komplex wird, um das Ganze zu handeln. Aber ne, so kann man das noch handeln in einer Organisation, da kann man sozusagen ein System auch gut eingrenzen. Das ist auch so ein bisschen dieses, dass man halt Systeme in verschiedenen Formen auch eingrenzbar macht, zu sehen, okay, welches System betrachte ich hier eigentlich und wie grenze ich das ein und was ist das sozusagen, wo gebe ich denn jetzt in welches System die Impulse rein oder blicke ich auch drauf oder versuche das zu verstehen. Das war eine Sichtweise, die hatte ich vorher definitiv nicht. Obwohl man es ähnlich, also doch anders. Also man guckt ja auf ein technisches System vielleicht auch ähnlich drauf.
Ja, vielleicht auch dazu anlenzend, was meinst du, was macht denn jetzt der Kern deiner Haltung aus? Also klar verbirgt sich dahinter vielleicht auch dieses, was ist eigentlich systemisches Arbeiten, systemisches Denken im organisationalen Kontext? Wenn du das so runterbrechen solltest, wie würdest du das beschreiben?
für mich ist es wichtig, dass so die Zusammenhänge auch zu betrachten und es zu verstehen als ein System, was miteinander wirkt. Also du hast nicht nur, du sagst, okay, ich habe jetzt Prozesse, die mit einem, also das funktioniert sozusagen, ne? Man hat irgendwie einen Prozess, an dem man entlang arbeitet, man hat ein Tool, mit dem man arbeitet und es gibt eine bestimmte Kultur, sondern dass es alles miteinander zusammenhängt und auch miteinander wirkt. Also wenn man ein neues Tool einführt, hat das immer Auswirkungen auf Prozesse, aber auch auf die Kultur oder die Haltung oder die Arbeitsweisen der Menschen, die da sind. Also dass man diese Zusammenhänge miteinander in Zusammenhang bringt und nicht nur sagt, ich kann das eine ändern und das andere nicht in Betracht ziehen. Das ist aus einer systemischen Sichtweise, sozusagen, wenn man diese ganzen Zusammenhänge mal betrachtet, eigentlich nicht möglich zu sagen, ich kann nur an dieser einen Komponente was verändern, weil es wird sich immer alles andere auch mit verändern, in gewisser Weise.
Ja, also diese pure Auslegung des systemischen Begriffes, ne? Also das systemische Denken eben in Systemen und in den Wechselwirkungen halt zu denken und alles zu berücksichtigen, was irgendwie mit reinspielt. Ja, schön. Ich hätte tatsächlich beinahe schon eine Frage gestellt, die eher in Richtung des Inhaltlichen geht, weil du jetzt gerade schon VUCA vorhin erwähnt hast, du hast Agilität erwähnt. Und Change Management, ich parke das aber gerade noch mal kurz und würde noch mal zu einer Frage übergehen wollen, die auch in Richtung Haltung und Mindset geht und vielleicht auch deiner Person. Also sprich, würdest du heute nach so ein paar Jahren Lernjunkie-Dasein und Weiterbildungsmarathon, würdest du dich heute als Systemikerin bezeichnen?
Das ist eine gute Frage, wo ich auch drüber nachgedacht habe. Ich habe mir ein klares Jein gegeben. Was für mich der Punkt ist, ich habe darin auf jeden Fall eine Heimat gefunden. Also ich habe das irgendwie so, ich dachte so, okay, vieles von dem, was ich schon immer so auch gespürt habe und das Gefühl habe, okay, habe ich dadurch eine Erklärung gefunden und es hat mir eine gewisse Erleichterung verschafft. Und es ist für mich eine Haltung. Aber Systemikerin, das irgendwie tue ich mich damit schwer, mich selber als Systemikerin zu benennen, weil es ist ja auch immer so ein bisschen Unterschied, was ist Systemikerin zur Systemtheorie, der ich auch irgendwie ganz viel abgewinnen kann, wenn man das unterscheiden möchte. Und gleichzeitig bin ich ja auch irgendwie so ein bisschen, komme ich aus einer ganz anderen Richtung und dann denke ich manchmal so, fehlt mir manchmal vielleicht diese psychologische oder diese sozialwissenschaftliche Komponente, um das sagen zu können. Also ja, da bin ich vielleicht jemand, der dann immer das Gefühl hat, er muss das ganz genau wissen, bevor er sich so nennen darf oder auch nicht. Also muss ich jetzt alles verstehen, bevor ich das sagen darf. Das ist vielleicht aber auch so ein bisschen mein Thema, wo ich einfach dann doch vielleicht der Ingenieur bin, der es genau verstehen und erklären möchte, bevor er sagen kann, er ist jetzt Systemikerin. Es ist einfach nur, dass ich für mich mir meine Erklärung dafür gefunden habe und damit gut arbeiten kann.
Ja, spannend. Die Frage kommt so ein bisschen daher, dass ich halt darüber nachgedacht habe, wie viel systemisches Denken und Handeln liegt auch nach diversen Weiterbildungen und vielleicht auch beruflichem Ausleben des systemischen Ansatzes dann auch irgendwann in unserer Person. Also wie zeigt sich das in unserem Alltag, in der Gestaltung von unseren privaten Beziehungen, vielleicht auch im Blick auf unsere Menschen? Was meinst du, wie viel kannst du da bei dir erkennen oder wie viel, Achtung, normaler Mensch ist noch übrig?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich habe irgendwann mal gedacht, okay, ich bin auf diesen Weg gegangen und es geht jetzt auch nicht mehr weg. Also dieses Denken ist halt da und diese Sichtweise und das ist halt auch dieses immer rauszoomen und das manchmal sich manchmal aber daran zu ängern. Und man darf auch mal einfach nur da sein und muss nicht immer von oben gucken, oh, wie könnte das alles zusammenhängen? Warum könnte er jetzt so denken oder sie so denken? Warum funktioniert das Team jetzt so oder die Organisation oder auch Gesellschaft? Also ja, das ist manchmal gerade schwer, sich auch abzugrenzen von allem, was draußen passiert und da nicht auch immer systemisch drauf zu gucken und zu sagen, ja, es hat sich bei mir sehr viel verändert, aber ich finde das sehr, sehr positiv, weil es mir auch ganz viel geholfen hat und Erleichterung zu schaffen, weil ich bin so jemand, der so sehr fühlig ist, auch für Resonanzen und durch diese systemische Haltung, dieses Denken, das ist meine Wahrheit und das ist die Wahrheit des anderen sozusagen, ne, dass ich auch nicht das habe, das hat mich sehr erleichtert, weil ich dann ganz viele Dinge auch bei anderen Leuten einfach belassen konnte, was ich vorher immer sehr bei mir gefunden habe. Und das war so ein ganz großer, das war die größte Veränderung und dadurch ja, das, wie gesagt, war eine Riesenerleichterung. Und das fand ich gut, an dieser Art zu denken. Und gleichzeitig macht es natürlich viel, vieles anders, als es vorher war. Und manchmal denke ich auch so, ich weiß gar nicht, ob mich noch alle immer verstehen, die mich früher kennen.
Ja, die könnten ja auch nachfragen, ne, wenn sie dich nicht mehr verstehen. Ja, sehr spannend. Es bietet sich ja an, nachzufragen, wie kommt dann eigentlich eine Technikerin, Achtung, provokante Frage, zu so einem weichgespülten Kram wie jetzt systemische Organisationsentwicklung? Geht das überhaupt?
Ja, geht wunderbar. Und ich finde gerade deswegen auch, also weil ich hatte es ja eben schon gesagt, auch wenn man ein technisches System betrachtet und auch wenn ich technische Veränderungen sozusagen versucht habe, durch einen Prozess zu treiben, ging es auch immer über einen ganzen, musste man auch einen ganzheitlichen Blick auf die Themen. Man musste sie miteinander sozusagen auch in Einklang bringen, damit man sie gut durch den Prozess bekommt, also gut auf den Weg bekommt. Und ich finde, es ist eigentlich nichts anderes, wenn man eine Organisationsentwicklung muss dem Problem auf den Grund gehen, zu verstehen, was ist das, was wirklich gelöst werden muss, was ist das, was wir sozusagen erfassen müssen, sozusagen auch an der Oberfläche sagen, okay, wir haben diese ganzen Themen, aber wirklich mal auf der Sache auf den Grund gehen und uns gucken, okay, wenn wir das Problem haben, was wir lösen, wie können wir sozusagen alle Komponenten, die damit reinspielen, auch so in Einklang bringen, dass man sozusagen eine gute Lösung und einen guten Weg findet, um im Endeffekt, jetzt wenn man auf Flugzeug gesehen, das Teil zu verbauen oder das neue Teil zu verbauen, so dass es gut fluppt. Und es ist manchmal bisschen so eine Schmiere im System, auch da richtig drauf zu gucken. Also von daher, ich finde, es ist gar nicht so weit weg, um deine Frage zu beantworten, von den technischen Systemen zu sozialen Systemen. Aber es ist natürlich nicht typisch, dass du als Ingenieur da drauf guckst. Aber es ist auch nicht so typisch, immer noch nicht leider, dass Frauen Ingenieure sind, davon mal abgesehen. Und ich hatte schon immer so, ich bin einfach jemand, der sehr neugierig auf Menschen ist und ich mag Menschen. Und ich glaube, die Kombination hat es irgendwie gemacht und ich, ja, und so ein gewisses Helfersyndrom, was man hat, zu sagen, okay, ich möchte gerne anderen helfen, dass sie auch nicht in meiner Situation landen, dass manchmal das Gefühl zu haben, okay, wie kann ich jetzt mit Veränderungen gehen? Ich hatte aber selber keine Hebel in der Hand zu unterstützen und jetzt habe ich sozusagen diese Hebel bekommen und die Werkzeuge und dann ist es ja auch schon wieder technisch, wenn man Werkzeuge in der Hand hat, das zu tun.
Ja, natürlich war die Frage provokant, vor allem weil wir teilweise aus ähnlichen Ursprüngen kommen. Ich war ja selber in der IT-Beratung unterwegs oder auch im IT-Projektmanagement, wo wir auch eher mit Systemen zu tun hatten, dann natürlich auch mit den Menschen. Aber gerade diese Analysefähigkeit, die du damals brauchtest, die hilft mir heute auch immer wieder. Also genau das, was du sagst, um halt auch Muster zu erkennen, zum Beispiel auch bei der Fehler-Diagnose, das ist halt heute auch noch total hilfreich, nur es ist halt ein anderer Blick, ne? Wie ich auch mit diesem Hintergrund auf halt Systeme oder Herausforderungen blicke und diese Kombination aus beiden Welten ist halt mega hilfreich, also weil wir ja immer eine gewisse Metaebene einnehmen und diese Metaebene, diese Vogelperspektive, die ist dann ja genau das Nützliche, weil wir das dann wieder reingeben können ins System, was wir meinen zu beobachten, um dann halt zu schauen, was passiert, wenn wir das eben reingeben als Impuls und was dann vielleicht auch für Hypothesen möglicherweise entstehen, wenn wir schauen, woher kommt vielleicht dieses Symptom, wo hat es seine Ursache? Und das ist ja auch der so spannende Teil. Ne? Und man kommt sich vor wie so ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, ohne dass du ja die puren Lösungen hervorbringen musst, sondern wir geben ja quasi durch unsere Perspektive ja eine kleine Irritation rein und dann entsteht ja vielleicht auch wieder was Neues.
Genau, und das finde ich auch das Spannende daran, in die Forschung zu gehen. Ne? Und ich nenne es auch immer so Detektivarbeit auch. Also ich wollte auch schon immer Detektiv werden als Kind. Das ist vielleicht auch irgendwann so dann der Schluss sozusagen, dass man tatsächlich auch einfach in die Organisationen auch mit so einem sehr, sehr forschenden Blick reingucken kann und da in die Tiefe zu gucken oder auch zu erforschen und das Beobachten einfach, ne? Einfach erstmal verstehen wollen, was ist denn da eigentlich los, was ist das Thema, was sind die Muster, genau das, was du gesagt hast. Das ist ja. Das spannend. Und ich wollte ja auch, bin ja in die Technik gegangen, weil ich verstehen wollte, wie Dinge funktionieren, warum das so funktioniert. Und das ist so das, was sich sozusagen, ne, wo es sich anschließt, einfach dieses, warum funktionieren Organisationen so, wie sie funktionieren, warum funktionieren Teams so, wie sie funktionieren, was ist da. Was sind die kulturellen Muster dahinter? Was sind die Prozesse, die darauf einwirken? Was sind die Tools, mit denen gearbeitet wird? Ne? Warum? Wo ist auch die Historie? Ne? Ich mag auch diesen Spruch gerne. wo kommt man her, ne? Zukunft braucht Herkunft. Das ist, finde ich, auch immer so, kommt es her, dass sich man sich so verhält, ne? Auch in diesen Organisationen.
Ja, sehr, sehr cool. Ich habe gerade Zukunft braucht Herkunft nochmal aufgeschrieben. In einer vorherigen Folge habe ich auch schon diverse Notizen gemacht. Also ich lerne selber auch immer noch mal viel, gerade was so Begrifflichkeiten anbelangt. Vielleicht können wir den Spruch an irgendeiner Stelle nochmal zitieren, sodass auch andere sich das bewahren können. Oder ihr holt jetzt ein Notizbuch heraus, weil wer weiß, was von Diana sonst noch gleich so kommen wird.
Der ist übrigens nicht von mir, ne? Es kommt von...
Von dem eigentlich? Das ist gar nicht.
Fällt dir gar nicht ein, aber du hast auch schon immer im Podcast Markus Schenkenberger und...
Ach, von Florian Zapp, Systemisch Agil. Den Podcast können wir gerne nochmal empfehlen und auch verlinken. Danke dafür. Herzlich gerne. Danke dafür. Zudem, ja, wie ich immer ganz gerne nochmal so das zusammenfasse, hätte ich natürlich eine kleine Frage parat. Und Diana, du bist ja schon auf die vorbereitet. Und zwar, wenn mal angenommen, wir hätten jetzt jemanden hier in der Zuhörerschaft, der oder die das erste Mal davon hört. Also quasi wie ein Besucher, eine Besucherin vom Mars. Wie würdest du das zusammenfassen und eben diesen Marsbewohner, der Marsbewohnerin, ja, deine Tätigkeit oder vielleicht auch die systemische Arbeit kurz und knapp beschreiben, sodass es gut verständlich ist?
Oh, das, genau. Ich habe da versucht, wieder nachzudenken. Wie beschreibe ich das? Ich bin so ein bisschen, weil ich mich tatsächlich erstmal immer sehr auf diesen Metaebenen bewege. Und da fand ich das eigentlich auch ganz hilfreich zu sagen, ich komme vom Mars und sehe erstmal die gesamte Erde und sehe diese blaue Kugel sozusagen in ihrer Gesamtheit mit dem Wasser und mit den Ländern und keine Ahnung, und gehe dann immer weiter tiefer rein, sozusagen auch als Marsmensch lande dann und kann dann sozusagen im Detail erstmal befragen, wen habe ich denn da eigentlich, mit welchen Menschen, wie funktioniert denn das? Einfach so ein bisschen erstmal beobachten, wie funktioniert der Mensch an sich, also ne, jetzt als, aus Perspektive der Marsbewohner, wenn ich als die Erde sozusagen, als die Organisation, die er gerade untersuchen möchte, ist erstmal zu verstehen, das System erfassen, das System Erde und auch die Bewohner sozusagen, die Mitglieder dieser Erde dann auch zu verstehen, wie funktionieren sie sozusagen in ihren Beziehungen, im Zusammenspiel, in ihrer Kommunikation. Und genau, das zu erfassen und dann sich sozusagen überlegen, ne, wenn man eine Kultur, wie funktioniert die Kultur, was sind die Kulturmuster hier, was macht man hier denn so? Und dann, genau, vielleicht auch zu verstehen, warum man das hier so macht. Recherchieren, beobachten und die Probleme auf den Grund gehen. So.
Wie einfach. Das war tatsächlich für bisher die einfachste Erklärung, glaube ich. Und ich bin mal gespannt, ob wir einen Marsbewohner oder eine Marsbewohnerin in der Zuhörendenlandschaft dabei hatten. Wenn ja, dann bitte schreibt uns gerne eine Nachricht. Wir freuen uns über eure Kommentare. Und wenn ihr Rückfragen dazu habt, natürlich auch sehr gerne. Und wenn wir jetzt quasi direkt, also wir sind jetzt ja im Landeanflug auf die Erde schon gewesen, also vielen Dank für dieses Bild. Und wir zoomen jetzt rein in deine Arbeit. Wie sieht die denn eigentlich so aus? Also mit welchen Themen oder auch mit welchen Anliegen, vielleicht auch mit welchen Problemen beschäftigt sich deine Arbeitslandschaft und beschäftigst du dich im beruflichen Alltag?
Das ist, kann ganz unterschiedliche Anliegen sein. Also es kann sein, dass ich in einem Team unterstütze, was einfach Change Management betreibt, also sozusagen in einer größeren Organisation Veränderungen ablaufen und dort in einem Team zu unterstützen. Sozusagen, wie können wir die Menschen begleiten in diesen Veränderungsprozessen, die sozusagen sehr hands-on sind und auch immer die Unterscheidung, ne, was ist auch Change Management, ist eigentlich schon, man sagt, man hat sich schon für eine Veränderung entschieden und die wird dann in die Umsetzung gebracht und in dieser Umsetzung sozusagen zu begleiten. Wenn man als Organisationsentwickler unterwegs ist, ist das so ein bisschen anders, beziehungsweise würde ich das dann auch nochmal die Unterscheidung zu was Organisationsdesign und Organisationsentwicklung. Als Organisationsdesigner geht man tatsächlich ganz am Anfang, die Organisation weiß noch gar nicht genau, was sie machen will, sie hat nur erkannt, dass irgendwas nicht so funktioniert, oder sie sagen, eigentlich, wir müssen uns irgendwie anders aufstellen, damit wir zukunftsfähig bleiben. Und da tatsächlich da einmal in die als Marsbewohner, ne, dann würde ich tatsächlich auch wieder als Marsbewohner starten. So, ich habe keine Ahnung von dieser Organisation, ich möchte sie aber verstehen in gewisser Weise und das Ganze beobachtbar und sichtbar auch machen, sozusagen für die Organisation selber. Man lebt in dieser auf der Erde, aber man versteht ja seine eigenen Muster manchmal selbst nicht. Und sozusagen das als Organisationsentwickler zu verstehen, wie funktioniert das da und dann das auch besprechbar zu machen für die Organisation selber, um daraus zu gucken, okay, das sind unsere Themen, an denen wir arbeiten müssen und wie können wir sozusagen an den Themen arbeiten. Das ist so ein großes Feld. Ja.
Genau, ich habe mich gerade gemeldet. Das sind nur für diejenigen, die das gerade nicht gesehen haben. Tatsächlich würde ich da nochmal andocken, weil ich nicht weiß, ob das schon für jeden verständlich war, der nicht in unseren Welten unterwegs ist. Also ich habe gerade den Change-Management-Auftrag gehört, ich habe den Organisationsentwicklungsauftrag gehört und ich habe den Organisationsdesign-Auftrag gehört. Das ist richtig. Ich glaube, die drei hast du aufgemacht gerade, oder?
Genau, ja. Und ich könnte noch den Teamentwickler-Auftrag dazu packen.
Ja, den nehmen wir doch auch nochmal. Dann haben wir es vielleicht auch vollständig an der Stelle. Und nochmal, vielleicht um das nochmal ganz kurz und knapp zu beschreiben. Organisationsdesign wäre was für dich genau? Also was ist da der Anlass oder welche Fragestellung stünde dort im Raum?
Da stünde die Frage im Raum, irgendwas soll anders werden. Also es ist tatsächlich so ganz, aber es ist einfach noch völlig unklar, was.
Mhm. Und wie unterscheidet sich das dann von so einem OE-Auftrag? Also aus deiner Verständniswelt, ne? Weil tatsächlich gibt es ja diverse Definitionen da draußen. Wenn wir jetzt googeln würden, hättest du wahrscheinlich diverse Auslegungen davon, aber nur wie du quasi da drauf guckst, wie du das erklären würdest.
Genau, also der OE-Auftrag ist dann sozusagen auch die konkrete Entwicklung zu gehen und beim Organisationsdesign ist erstmal zu verstehen, wie wollen wir eigentlich, in welche Entwicklung gehen wir eigentlich rein? Also tatsächlich erstmal wirklich so eine richtige Standortanalyse zu machen und daraus so erste Punkte auch zu sagen, okay, in die Richtung könnte es gehen und daraus dann irgendwann eine Organisation auch zu entwickeln, die dann auch umgesetzt in die Umsetzung geht. Aber im Organisationsdesign ist das ja erstmal so dieser Design, ne, wie man sich das so vorstellt, wenn man im Designprozess ist, ne, dann ist ja erst was in der Entstehung sozusagen. Und ja, ist manchmal ein bisschen schwer abzugrenzen von der Organisationsentwicklung. Ne, könnte das auch, ich glaube, andere packen das auch in den gleichen Topf. Aber so, also für mich ist da ganz das A und O, dass man wirklich in diese Forschung erstmal geht, in diese Standortanalyse, wo steht man, und dann sozusagen in die OE zu gehen, in die Organisationsentwicklung, daraus sozusagen aus diesem ersten Designanfängen sozusagen auch was zu entwickeln.
Ja, und schlussendlich könnte das ja dann auch münden in irgendeine Teambegleitung, oder? Also das,
ja.
Oder auch Einzelbegleitung, 1:1 ja genauso auch.
Je nachdem, was da gerade anliegt, ne, sind es irgendwie, was sind die Themen, ne? Sind das Führungsthemen, sind das Prozessthemen, ne? Da könnte es auch, kann auch ein Management-Auftrag, ne? Sonst ab, okay, man muss ein neues Tool einführen. Wie kann ich das sozusagen dann auch begleiten in der Implementierung sozusagen auch für die Veränderung?
Ja. Ich stolper immer ganz gerne, vielleicht weißt du das auch, über die Begrifflichkeit Change Management und stelle dann gerne die Frage, kann man dann Change managen? Ich mag tatsächlich auch diese Formulierung nicht, vielleicht hört man das auch so zwischen den Zeilen raus. Also kann ich eine Veränderung managen? Was sagst du denn als systemisch ausgebildete Person dazu?
Ich sage nein und ich mag den Begriff tatsächlich auch nicht so gerne, aber trotzdem ist es was, wo in bestimmten Kontexten man anscheinend anschlussfähiger ist, als diesen Begriff zu verwenden als systemische Organisationsentwickler. So, das ist, warum auch immer das so ist, aber es ist einfach so. Ich finde, Change Managen in der heutigen Zeit ist sehr schwierig, weil wir sind einfach in komplexen Systemen unterwegs und man weiß nie, wenn man an der einen Stelle was reingibt, was hinten rauskommt. Das ist einfach nicht ein 0 und 1. Ne? Wenn man sozusagen hier einen Schalter anmacht, dann passiert das. Das ist nicht das, was passiert. Und deswegen kann man Change auch in dem Sinne nicht so managen, dass es man sagt, okay, wir fangen da an und wollen da aufhören. Sondern das ist für mich dann auch immer eine gewisse, dann sind vielleicht auch so ein bisschen die agile Haltung, dass man sagt, man geht in Iterativen, man macht Impulse rein. Und das ist auch das, was systemisch ist, ne? Dass man auch versucht, gar nicht zu sagen, ja, wir fangen jetzt an und gucken mit dem Impuls, okay, wie kann ich da helfen? Wie könnte das, was passiert dann auch da dahinterher mit diesem System? Wo bleibt es vielleicht auch stehen, wenn ich den Impuls vorne reingebe? Für mich ist das auch immer ganz wichtig, eine Hilfe zur Selbsthilfe. Also, dass man versucht, die Organisation oder das Team zu befähigen, auch selbst im Nachgang mit Veränderungen zurechtzukommen und gar nicht zu sagen, ich brauche jetzt immer mich, weil ich muss euch immer begleiten, sondern tatsächlich die Teams dann auch so mit denen so zu arbeiten, dass sie im Nachgang auch, dass man irgendwann selbst überflüssig wird, auch als Change Manager, Organisationsentwickler oder wie auch immer man das nennen mag, Teamentwickler. Also es ist so alles je nach Kontext und Situation, vielleicht auch Auftrag, kann man sozusagen ähnlich arbeiten, aber vielleicht in unterschiedlichen Flughöhen auch. Also ich glaube, es ist auch eine Frage, in welcher Flughöhe du ansetzt, also von der Führungsebene auch, wenn du jetzt in größeren Organisationen unterwegs bist.
Ja, als du eben gerade ausgeführt hast, da kam ich noch auf diese Unterscheidung zwischen alter und neuer Welt. Also einerseits dem mechanistischen Weltbild mit richtig, falsch und vielleicht auch verordnen und dann gibt's Lösungen und diesem systemischen Ansatz. Und ich glaube, manchmal wünschen sich Unternehmen oder UnternehmensvertreterInnen, Führungskräfte, vielleicht auch Geschäftsführungen von uns als Externe die Lösung für alle Probleme. Und dann kommen wir aber als SystemikerInnen, systemische OrganisationsentwicklerInnen, Change Manager oder in welcher Rolle auch immer ins Unternehmen und sagen, ich habe eine ungefähre Idee für ein Prozessdesign, vielleicht für eine Begleitung, für eine Erstintervention. Und dann müssen wir mal schauen, was passiert, weil wir eben nicht im Vorhinein Versprechungen geben können, was nach dieser Erstintervention in diesem Unternehmen speziell passiert, weil ja die Menschen in dem Organisation immer wieder verschieden sind und auch die, wie sie miteinander interagieren, ist ja überhaupt nicht erwartbar. Das heißt, eigentlich wünschen sich Unternehmen vielleicht die rettende Lösung und dass wir auftreten als, als Experte, als Expertin, vielleicht auch als Savior, sage ich immer, also als Retter oder Retterin. Und dann kommen wir und sagen, ich kann dir keine Versprechen geben. Ich weiß auch nicht genau, wie lange das Ganze dauern wird. Aber ich lasse dich nicht alleine, ich unterstütze dich und euch in diesem Prozess und wir schauen mal, dass wir eine gute Begleitung nach und nach aufbauen. Und das ist, glaube ich, für manche Unternehmen sehr schwierig anzunehmen, weil ja ganz große Unsicherheit im Außen auch gerade existiert. Also im Außen einmal durch diese weltweite Situation mit Klima, Krieg und Co., vielleicht noch die Corona-Pandemie in der DNA. Dann aber auch im Inneren, aufgrund dieses großen Wettbewerbsdruck durch die Globalisierung, Technologisierung. Und dann hättest du natürlich gerne als Unternehmensvertretung auch die Lösung, die Schmiedelösung womöglich, damit du weißt, was du jetzt tun kannst und dann halt auch gewittet wirst. Wie ist da so deine Perspektive oder dein Blick da drauf? Das waren jetzt sehr viele Ausführungen.
Ja, aber das ist genau das, was man halt auch erlebt, ne? Und wie kann man das sozusagen auch sichtbar machen, was man dann auch macht, ne? Wie kann man das sozusagen auch irgendwie so erklären, dass es nachher auch einen Wirtschaftskontext, du bist ja aus dem Wirtschaftskontext und ich habe auch viele Business Cases gekriegt, wie kann man denn den Business Case für ausrechnen, ist halt schwer, ne? Zu sagen, ja, das ist das, was es kostet und das ist das, was ihr als Gewinn damit macht, das ist halt so ein bisschen auch immer das sozusagen, aber trotzdem ist da ein Return of Investment, weil man investiert, aber man kommt nachher vielleicht viel schneller raus, weil man ja nicht erst sozusagen eine Veränderung einbringt und die Menschen gar nicht berücksichtigt, die nachher auch damit arbeiten müssen oder damit umgehen muss, sondern direkt die das schon mitdenkt. Das heißt, man kommt viel schneller ins Tun. Und ich habe selber einen Prozess begleitet, wo ich noch weiß, dass es ein Projekt war, was auch vorher abgelehnt worden ist. Weil es wurde irgendwo entwickelt und dann sollte das umgesetzt werden und da waren die Menschen gar nicht da, die eigentlich die ein Anwender waren gar nicht berücksichtigt in dem Format und wir durften noch mal ganz von vorne anfangen, weil wir mussten erstmal tatsächlich auf die Ebene auch begeben, was braucht ihr denn auch eigentlich und was ist denn das Problem, was wir für euch lösen müssen? Also das wirklich mal zu verstehen und da auch, ne, das ist auch vielleicht ein bisschen diese Change Management, ne, Betroffene zu Beteiligten machen, einfach nicht nur von oben was reingeben, sondern auch wirklich verstehen, was ist denn der gute Grund, warum wir das machen? Was lösen wir denn eigentlich für euch? Und was wollen wir auch lösen in dem Sinne? Und das verständlich machen. Und das muss man dann in je nach Kontext, auch gerade wenn du Ingenieurskontext bist oder auch im Industriekontext, die wollen halt immer, die arbeiten in Lösungen, die wollen halt von da nach da. Aber selbst da ist es ja auch nicht mehr so, dass man die eine Lösung hat, sondern da auch verschiedene Wege gehen muss. Und das so ein bisschen darauf auch immer gerne, arbeite auch gerne mit Bildern, ne? Das muss ich sagen, auch erklärt, so wie mit meinem Marsmenschen, ne? Da einfach zu erklären, wie je nach Kontext zu erklären, was heißt denn das eigentlich, wenn ich da sozusagen auch reingehe und da eine gewisse Anschlussfähigkeit zu kreieren in den jeweiligen Kontexten, um das zu erklären, dass die Arbeit ist und die Wirksamkeit auch. Und es ist manchmal, was ich aber auch nie machen würde, ist versprechen, dass wir da anfangen und da rauskommen. Und wenn der Kunde das möchte, dann ist das ein Auftrag, den ich nicht annehmen kann, weil das kann ich ihm einfach nicht. Ich kann ihm sagen, wir können erstmal anfangen, mal reinzugucken, eine Diagnose zu stellen. Was ist denn das Thema, was euch beschäftigt und wo sollten wir uns mehr näher mit beschäftigen? Und da auch immer nicht ich mache das und gebe das vor, sondern das ist sozusagen in der Erarbeitung. Ich begleite das Ganze und ich bin prozessverantwortlich, aber die Ergebnisverantwortung ist beim Kunden im Endeffekt. Ne? Aber dieses Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ja auch das sehr Systemische, ne? Auch immer wieder zu gucken und dann mit Interviewtechniken und Workshops sozusagen dann nachher gemeinsam ein Bild zu kreieren und zu erarbeiten, mit dem man dann auch weiterarbeiten kann und aus dem dann Maßnahmen abgeleitet werden können, sozusagen erstens in so Schritten zu machen. Und ich erlebe oft, dass dann daraus dann einfach mehr entsteht, weil die feststellen, ah, okay, das hilft, also es gibt mir ein neues Bild, das gibt mir eine ganz neue Ansichten auf diese Themen, aber du hast genauso gut die Leute, die das nicht sehen wollen, für die ist Change oder das braucht man alles nicht, deswegen machen wir alles top-down, das wird dann alles gekürzt und so weiter, das sind dann halt andere Mechanismen, aber das wären nicht die Kunden, mit denen ich arbeiten würde und welche Change ich auf keinen Fall oder Veränderung ist halt, wenn man sagt, okay, wir müssen hier Geld sparen und auf kurzfristige Art und Weise werden wir dann sozusagen, das geht nur, indem wir Leute entlassen, das wären nicht die Veränderungen, die ich begleiten wollen würde, sondern das wären tatsächlich so, dass man nachhaltig zukunftsfähige Veränderungen irgendwie schafft, indem man das komplette System betrachtet und nicht nur immer einzelne Komponenten des Systems.
Ja, und dennoch nehme ich wahr, dass es oftmals verordnete Veränderungen gibt. Also ich komme tatsächlich, warum auch immer, gerade in diese Kontexte immer rein und bin dann gefühlt gelegentlich mal zum Scherben aufsammeln oder wieder zusammensetzen dann gebucht. Würde ich mir auch grundsätzlich anders wünschen. Und ich denke dennoch, wir können ja die Menschen in diesen Organisationen, die nicht verantwortlich sind für diese Entscheidungen, die an irgendeiner anderen Stelle getroffen wurden, alleine lassen. Das ist so mein Gedanke dazu und ich glaube, es ist absolut schwierig, halt in solchen Unternehmen mit verordneten Veränderungen halt einen guten Umgang zu finden, wenn sie auch vielleicht gar nicht oder die Art und Weise, wie Veränderungen dann halt kommuniziert oder umgesetzt wurden, der eigenen Wertewelt entspricht. Also weder für uns als Externe noch für die Beteiligten oder eben gerade nicht Beteiligten, sondern Betroffenen, Mitarbeitenden. Ne? Also da gibt es ja auch schon Unterschiede. Obwohl ich, wie gesagt, ich erlebe das aktuell schon häufiger, dass es viele Veränderungsprozesse gibt, die eher von oben herab dann halt auf die Organisation herunter aus vielleicht einem wirtschaftlichen Engpass heraus auch genauso getroffen werden müssen, weil da eine große Not ist und keine Zeit der Beteiligung vorher oder auch keine Möglichkeit der Beteiligung vorher dann halt dort vorhanden ist.
Ja, das ist richtig, aber dann im Nachgang wenigstens die Beteiligung zu sichern, ne? Dann ist man wieder in diesem, dann wäre ich eher wieder so im Change Management eher, ne? Wo man sagt, okay, dann ist, ne, wie kann ich das sozusagen gut begleiten, um dann die Menschen nochmal abzuholen, um sie auch in den Rahmen der Möglichkeiten, die da sind, sie zu begleiten und sie dann auch zu beteiligen in gewisser Weise, weil das einfach hilfreich ist, um auch Veränderung schneller sozusagen durch den Prozess zu bringen, als wenn du immer gegen einen Widerstand arbeitest. Und es geht ja auch darum, gewisse Widerstände aufzulösen, um ja auch so ein bisschen Spaß und auch die Diversität sozusagen, ne, auch an den Veränderungen sozusagen, das ist ja auch hilfreich, sozusagen auch Widerstand zu hören, weil Widerstand ist ja, also wenn es gar keinen Widerstand gibt, dann würde ich mir Sorgen machen. Widerstand ist ja per se was Gutes, um zu verstehen, ah, okay, vielleicht sollte man da nochmal genauer hingucken. Also da auch immer so ein bisschen so einen Blick darauf haben, nicht zu sagen, oh ja, ich arbeite die ganze Zeit nur gegen den Widerstand, sondern auch den Widerstand zu nutzen, zu überlegen, okay, wie kann ich hier vielleicht dann nochmal die Reibung nutzen, um nach vorne zu kommen. Das ist ja auch dann wieder ein bisschen technisch zu sagen, hier, wir haben hier Reibung und durch Reibung entsteht Energie. Und durch Energie kommt man vielleicht ein bisschen schneller voran, als wenn man diese Energie nicht nutzt.
Ja, und ich denke, dass an solchen Stellen dann auch deutlich wird, wie wichtig Kommunikation ist oder auch Beziehungsarbeit miteinander in den Kontakt gehen und nicht quasi vom Hierarchieverhältnis ausgehen, die Verordnung aussprechen und dann keinen Kontakt zueinander pflegen, sondern dann halt das Gespräch suchen. Und ich glaube, da braucht es manchmal eben schon die ÜbersetzerInnen von außen, die halt helfen, die Beteiligten dann da auch zusammenzubringen und zur Sprache zu bringen, was im Raum steht, weil da ja ganz viele Emotionen auch dabei sind und oftmals in der Wirtschaftswelt ja gar nicht der Raum dafür aufgebaut wird oder möglich gemacht wird, diesen Emotionen Ausdruck zu verleihen.
Ja, und es funktioniert auch nur, und das ist halt ganz wichtig, für mich macht auch die EntscheiderInnen-Ebene ganz wichtige gegen Faktor auf, weil wenn die nicht sozusagen auf dieser Seite und auch als Vorbild fungieren und auch das Thema verstehen wollen und auch umsetzen wollen, dann kannst du unten noch so viel mit den Beteiligten dann funktioniert es nicht. Du brauchst immer die Führung mit an Bord für deine Veränderungsprozesse, die auch damit begleiten und das auch verstehen möchte, wie das sozusagen auch mit als Vorbild sozusagen auch das anzunehmen und auch zu unterstützen, ne? Auch das Vertrauen zu haben an den, ne, wenn ich jetzt sozusagen als Teamentwickler, Organisationsentwickler, was auch immer da drin bin, ist es halt wichtig, dass ich das Vertrauen genieße des Auftraggebenden, der normalerweise die Führungskraft auf welcher Ebene auch immer ist. Aber wenn man das Vertrauen hat, und das ist das A und O, wenn man das nicht hat, wird es schwierig, finde ich. Dann kann man noch so viele Impulse reingeben, dann arbeitet man ja in einer ganzen Zeit nur gegen Widerstand an. Und das ist das, was schwierig ist. Also muss tatsächlich da die Unterstützung haben. Ich glaube, wenn die Unterstützung da ist, dann ist es auch leichter, sozusagen mit dem Team auch zu arbeiten und da zu agieren und die Impulse auch zu setzen und auch die richtigen Impulse zu setzen, die das Team benötigt und auch ein besseres Verständnis zu entwickeln.
Ja, auf jeden Fall. Und manchmal nehme ich wahr, dass dieses Verständnis für eine solche Begleitung gar nicht vorhanden ist. Entweder weil die Führungskraft oder die treibende Person in diesem Veränderungsprozess schon an einer ganz anderen Stelle ist oder weil einfach die Empathie nicht vorhanden ist, weil diese Person mit zum Beispiel dem Umgang mit Veränderung überhaupt gar kein Thema hat. Also die ist ganz schnell in der Verarbeitung, die kann ganz schnell das Neue hervorbringen und spürt gar nicht diesen Abschiedsschmerz vom Alten oder ist gar nicht in der Form betroffen, weil sie ja vielleicht auch steuernde, regulierende Instanz ist. Und oftmals nehme ich dann wahr, dass in solchen Momenten die Empathie ausbleibt oder nur ganz gering vorhanden ist. Und das führt dann vielleicht auch zu einem, wieso brauchen wir denn jetzt ein Change Management? Das ist doch alles ganz klar. Kennst du das auch?
Das kenne ich auch. Und für mich ist es immer dann auch das, ne, welches Ziel habe ich eigentlich? Oder welches Ziel bekomme ich auch sozusagen? Ne? Vielleicht hat ein Manager oder der Entscheider ein ganz anderes Ziel, kriegt der vorgegeben, ich muss das und das und die Zahlen erreichen. Und hat gar nicht, und die Teams möchten einfach nur ihre gute Arbeit machen. Und das ist gar nicht so das, was unbedingt auf diese Ziele immer, also da gibt es ganz viel Diskrepanzen auch, ne? Was ist eigentlich dieses Zielbild, diese Vision, wo arbeiten die eigentlich drauf hin? Wird ganz oft überhaupt nicht betrachtet. Und für mich ist das auch eines der ersten Punkte, die man sozusagen, wenn man in die Veränderung geht, worauf wollen wir denn, also was ist denn so das Ziel, auch wenn man es nicht direkt erreicht, aber trotzdem schon ein gewisses Ziel, worauf man sich committen kann, wo man wenigstens in Schritten hinarbeitet, auch wenn man es vielleicht eher so als Vision oder Mission nicht hundertprozentig erreichen wird, aber trotzdem auf einen gemeinsamen Nenner arbeitet, weil sonst geht jeder in seine Richtung und bearbeitet nur seine eigenen inneren Ziele und nicht oder das vielleicht Vorgeben von ihm sozusagen unterschiedliche von Teams und es gibt halt und dadurch wird es halt auch schwierig, ne, weil man nicht genau keine Orientierung hat, wo geht's eigentlich hin für uns jetzt auch in dem wenn man im Team ist oder in der Organisation. Ganz, ganz wichtiges Thema, was oft vergessen wird und auch, ja, wir haben noch Ziele, aber die müssen auch noch so transportiert werden, dass sie für alle verständlich sind. Also, dass alle das Gleiche oder ein sehr gleich ähnliches Verständnis haben von dem, wo es eigentlich hingeht, weil oft, wenn man so sagt, okay, hier werden drei Ziele ausgerufen, da steht jeder was anderes drunter. Das ist ja auch, ne, wieder Wahrnehmung und Kommunikation auch im systemischen Kontext. Das, was ich höre und sehe und wahrnehme, ist nicht das Gleiche, was du hörst, siehst und wahrnimmst. Und so ist es halt auch in Arbeitskontexten.
Ja, da finde ich auch tatsächlich immer nochmal wichtig hervorzuheben, dass es um das Ziel eines Hinzus geht, also nicht weg von so eine Formulierung zu wählen, sondern wirklich das Hinzu. Wohin wollen wir uns entwickeln? Was steht in der Zukunft an? Und manchmal habe ich die Hypothese, dass es deswegen nicht klar ausgedrückt wird, weil man vielleicht sich sorgt, dass gewisse Beteiligte damit nicht einverstanden sind, wenn plötzlich gewisse Werte nicht mehr erfüllt werden, wenn es doch um die Ökonomie geht, also eher Gewinnmaximierung, weniger Nachhaltigkeit oder. Weil wenn du ganz klar in deinem Zielhorizont als Unternehmen bist, dann sorgst du ja manchmal mit dieser Klarheit auch für eine gewisse Abwehr. Das geht mir gerade so durch den Kopf. Ich habe gar kein konkretes Beispiel. Also ich hätte schon eins, was ich hier an dieser Stelle aber nicht teilen kann, sondern ich meine es so ganz allgemein. Und daher glaube ich, dass es, auch wenn es unbewusst vielleicht stattfindet, manchmal deswegen gar nicht so konkrete Ziele gibt. Oder es ist die andere Variante, dass man einfach versäumt hat, diese Klarheit zu kommunizieren, obwohl sie eigentlich vorhanden ist. Ich glaube, das gibt es auch noch als Szenario.
Genau, aber man muss auch immer im Kopf haben, dass es auch sein kann, wenn man Ziele formuliert, dass diese Ziele und diese neuen Werte nicht zu jedem passen, der vielleicht bisher da war. Also auch das Risiko ist auch da, ne? Und da muss man vielleicht auch sich nochmal überlegen, okay, wenn ich diese Veränderung, das Bewusstsein schaffen, was kann denn dadurch auch passieren? Und bin ich bereit, dieses Risiko zu tragen, und ist das Teil des Prozesses, also ne, auch gerade im Hinblick vielleicht auf Fachkräftemangel und so weiter, dass ich weiß, dass ich dadurch vielleicht durch diese Veränderung Leute verlieren werde. Und da ist es dann wieder, dann kann man wieder gucken, okay, was ist denn der Business Case, vielleicht der Langzeithorizont, wenn ich sage, okay, im Augenblick ist es vielleicht schmerzhaft und wird etwas dauern und ruckeln und da eine Reibung, und dann ist es so, dass vielleicht, dass sich dann nochmal wieder das System so, dass es dann wieder passt, so dass halt viel in Bewegung ist, und irgendwann wird es wieder einen gewissen Zustand erreichen, wo man dann wieder gucken kann, okay, was fange ich jetzt damit an? Kann ich den erstmal so belassen oder gehe ich dann halt weiter? Wobei also auch Veränderung einfach das einzige Konstante ist, was wir haben. Und es ist uns schwierig zu sagen, es gibt den einen Zielzustand, den wird es halt auch nicht geben in dem Sinne. Aber trotzdem muss man auch immer hingucken, wenn ich eine Veränderung, eine konkrete Veränderung sozusagen auch einbringe, was könnten auch die Herausforderungen sein, die mir dadurch begegnen werden. Und dafür ist halt auch wichtig, ein gewisses Ziel rauszugeben, damit auch jeder das für sich so ein bisschen abgleichen kann. Wo geht's hin?
Mal angenommen, wir haben gerade Zuhörende dabei, die sich die Frage stellen, ach, brauche ich denn dafür wirklich eine externe Unterstützung? Das können wir doch selber machen. Wie würdest du auf die Frage antworten, wozu ist es gut, eine systemische Organisationsentwicklerin oder einen systemischen Organisationsentwickler, Change Manager hinzuzuziehen? Was könnte der Sinn dahinter sein oder wozu ist es nützlich, dich oder andere halt hinzuzuziehen?
Für mich ist der ganz große Nutzen und der Sinn ist einfach, dass man nochmal eine Perspektive von außen bekommt, weil wenn man selber in so System und das, wenn man sich selber erlebt, auch als Systemfamilie, das verstehen viele, da sieht man gar nicht, okay, was sind denn hier wirklich wie arbeiten wir? Man macht das einfach so. Man ist jeden Tag irgendwie zusammen und hat eine bestimmte Beziehungsarbeit, ein bestimmtes Verhalten, das man sozusagen an den Tag legt. Und das kann nur jemand von außen, der diese Familie und diese Systeme nicht kennt, wirklich auch beobachtbar beobachten und dann auch sichtbar machen und das Ganze auch sozusagen, ne, man weiß es vielleicht selbst, aber es wird halt nicht so sichtbar gemacht, dass es im Endeffekt auch besprechbar wird. Also da wirklich ein Bild zu ermöglichen, um das Ganze besprechbar zu machen und daraus dann auch weitere Schritte auch abzuleiten und wirklich in die Tiefe zu gehen. Was ist das intern auch möglich, aber es ist ungleich schwieriger, weil auch man mit, und ich habe auch schon intern gearbeitet, man dann mit den Widerständen, und ich weiß noch, als ich damals diesen Auftrag eingegangen bin, hatte ich eine Freundin, die mir gesagt hat, dass es auch ein Schleudersitz. Weil es ist schwierig, gerade je nachdem, in welchem Kontext man da ist, dann auch mit den Führungskräften zu agieren, weil man muss auch Schmerzpunkte ansprechen, auch schwierige Situationen. Und das kann halt einfacher sein, wenn du von außen, du weißt, du gibst es einfach rein, kannst wirklich auch mal Themen ansprechen, die es vielleicht nicht so einfach ansprechbar ist, wenn man selber drin ist. Und man hat auch, man verliert vielleicht, wenn das dem Auftraggeber nicht so passt oder er das nicht hören möchte, kann es sein, dass du den Auftrag verlierst. Aber wenn du intern bist, wird es halt schon gleich schwieriger, weil du mit anderen Sanktionen zu rechnen hast und das natürlich auch nochmal ein Thema ist. Aber der größte Punkt ist einfach, dass du auch einfach eine Wahrnehmung hast für blinde Flecken in der Organisation, die einfach viel leichter, das heißt vielleicht, aber du hast einen ganz anderen Hebel, um sie zu erfassen und auch, ist es auch ein Zeitfaktor, einfach zu sagen, okay, ich kann da auch vielleicht viel tiefer reingehen und auch mal auf eine neutrale Art und Weise, auch eine systemische, auch mit der systemischen Haltung anders reinfragen in das ganze System.
Ja, ich glaube, gerade auch bei der Symptombetrachtung, also diesem Analysieren einer Organisation und was ist da eigentlich gerade so los, macht es halt auf jeden Fall Sinn, jemanden von extern nochmal da hinzuzuziehen, um eben genau diesen neutralen Blick möglich zu machen. Also ich schwinge da komplett mit dir mit. Und ich glaube, wir haben aus deinen Ausführungen so einiges rausgehört, sodass wir die nächste Frage vielleicht auch schon selber beantworten könnten. Dennoch würde ich sie dir gerne nochmal stellen. Und zwar, wenn du ein bisschen weiter schaust, wenn du dir was wünschen dürftest, bei welchem Auftrag oder bei welchem Anliegen, vielleicht auch bei welchem Problem, Hindernis, würdest du laut aufschreien und sagen, das ist genau mein Auftrag, hier bin ich richtig, hier möchte ich wirksam werden. Was wäre das, wenn du dir was wünschen dürftest?
Ach, wenn ich mir wirklich was wünschen dürfte, was wäre, also ich tatsächlich so auch mal in diese, auf die grüne Wiese, wie man so schön sagt, zu sagen, es kommt jemand, eine kleine, mittelgroße Organisation und sagt, wir wollen hier irgendwas verändern, wir wollen uns zukunftsfähig aufstellen, kannst du uns bitte von Anfang an dabei begleiten und dann wirklich reinzugucken, dass ich wirklich die Chance habe, mir diese Organisation mit den Auftraggebenden und gemeinsam da wirklich mal reinzugucken, was sind die Themen, was ist bei euch, was sind die Muster, die sozusagen bei euch sind, was sind die kulturellen Muster, was sind vielleicht aber auch, und da kommt dann wieder so ein bisschen mein dieser Zusammenhang, okay, ne, auch die Prozesslandschaft zu verstehen, auch die Tool-Landschaft, das ist alles miteinander, nicht, das ist nicht nur die, ne, wie sollten das Mindset der Menschen, sondern tatsächlich was im Zusammenhang zu stellen. Wie sind dann die Zusammenarbeitsprozesse? Wie sind die Tools, die benutzt werden? Also für mich ist das immer, dass ich halt dieses Ganzheitliche betrachten kann, weil ich finde, man ist erst wirklich wirksam, wenn man diese ganzen Hebel sozusagen auch mit berücksichtigen kann, weil das spielt zusammen, weil wenn man Prozesse anpasst, und je nachdem, wenn man dann sozusagen, ne, auch eine neue Organisationsform, wenn man jetzt irgendwie agiler werden möchte, das macht dann mit Menschen Mindset, ne, organisiere ich die Struktur, bin ich sehr hierarchisch noch aufgestellt oder gehe ich in Richtung selbstorganisierte Teams, diese Themen, die spielen ja alles sozusagen auch mit rein, im Endeffekt auch in die Kultur. Und da wirklich das Vertrauen genießen zu können, zu sagen, ich darf einmal mal in die Diagnosephase gehen und dann gemeinsam mit dem Auftraggeber sozusagen zu bearbeiten, wo geht's die Reise hin sozusagen, was sind die Themen, die wir dann sozusagen gemeinsam weiter bearbeiten und dann aber auch gerne begleiten, um das sozusagen auch zu sehen, wie geht es dann nachher auch langfristig zu begleiten und zu sehen, wie das, was man gemeinsam sozusagen erst erfasst hat, dann in die Maßnahmen sozusagen gebracht und dann die Maßnahmen auch zusammen umzusetzen, um dann zu gucken, okay, welche Wirkung hat das jetzt? Müssen wir vielleicht nochmal was verändern an dem, was wir ursprünglich gedacht haben? Auch immer wieder nachzuhorchen. Okay, was hat sich denn schon verändert? Auch da immer wieder nachzubohren und vielleicht in die Nachdiagnostik auch immer wieder zu gehen, um das auch nochmal aufzuzeigen. Ah, guck mal, wir haben schon was verändert und so weiter. Also wirklich so langfristig, das wäre schön. Aber das ist natürlich auch was schwierig ist, glaube ich, zu bekommen oder da das Vertrauen auch zu bekommen, dass man wirklich auf so lange Zeit da begleiten darf.
Naja, vor allem, weil das ja auch gerne mal ein Ressourcenthema auf Seite der Unternehmen ist, ne? Also dieses Ressourcenthema im Sinne von auch Menschen dir zur Seite zu stellen, die dafür zur Verfügung stehen und halt auch die finanzielle Ressource. Ich glaube, bei vielen Unternehmen ist das halt ein Punkt, obwohl es natürlich eine Investition wäre, ohne dass wir es jetzt konkret unterrechnen könnten, die sich vermutlich nach hinten raus einfach lohnt, weil aufgeräumte Verhältnisse, die dann zu einem anderen Verhalten führen, könnten natürlich vielleicht auch eine Qualitätsverbesserung zum Beispiel in der Produktion bewirken oder Konflikte reduzieren oder vielleicht auf die Gesundheit der Beteiligten einzahlen und so weiter und so fort. Vielleicht auch auf die Attraktivität der Arbeitgebermarke an der Stelle einzahlen, sodass man eher Fachkräfte gewinnt und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass es sich lohnen könnte, aber ich vermute, dass oftmals ein Argument dagegen ist, dass es keine Zeit gibt und auch kein Geld. Was sagst du?
Ja, Da muss das, oder keine Zeit ist, glaube ich, auch ein ganz großes, weil ja auch vieles on top kommt, dadurch, dass wir auch schon viele Systeme auch schon verschlankt werden und ne, es sind einfach schon wenig Leute da sind für die Arbeit, die sowieso schon gemacht wird und dann sowas noch on top zu packen, wirkt erstmal noch so, okay, warum muss ich mich jetzt damit auch noch befassen? Und es ist ja auch anstrengend, sich mit sich selbst und seinem eigenen System zu befassen. Das ist vielleicht auch irgendwas, was man gar nicht so gerne mag, auch in dem Sinne, ne?
Ja, genau. Wer weiß auch, in welche schwarzen Löcher man plötzlich abdriftet. Und dann noch, wo landet man, wenn plötzlich so eine Externe wie so eine Ärztin dort drauf schaut und wer weiß, was man noch für Krankheiten findet, um mal in dem Bild zu bleiben. Vielleicht hat man auch eine gewisse Angst davor.
Ja, das mag ich auch mal gerne. Also dann kommen die Leute doch lieber mit ihrem Rezept schon hier, das brauche ich, damit ich sozusagen gesund werde, anstatt einfach mal jemand drauf gucken, so lässig das ganze System mal betrachtet und sagt, das sind vielleicht Symptome, aber wenn man die Symptome so zusammenpackt, dann ist vielleicht das Problem doch anders gelagert und da könnten wir vielleicht eher ansetzen. Das wäre eher hilfreich, als wenn wir jetzt sozusagen damit anfangen, jetzt brauchen wir das System. Ist das immer die hilfreichste Lösung? Keine Ahnung. Das ist dann das, was so schwierig macht.
Ja. Ja. Ja, mal schauen, wie sich das so bei dir ergeben wird. Wir werden dazu ja auf jeden Fall weiter im Kontakt bleiben. Ich bin gespannt, was du berichten wirst. Ich leite mal so langsam die Kurve in Richtung Finale ein, nur dass du das weißt. Vielen Dank für den Einblick in deine Gedanken und auch in deine Arbeitswelt und auch in deine Wunscharbeitswelt. Was meinst du, hat sich in den letzten Jahren aufgrund des technologischen Fortschritts oder auch der Digitalisierung bei dir verändert? Und was ahnst du, was wird sich voraussichtlich noch in Bezug auf die, auf das Ausleben deiner Arbeit verändern?
Ich glaube, es hat sich sehr viel verändert, weil es einfach sehr viel schneller in viel kürzeren Abständen auch Veränderungen gibt. Also Veränderungen gab es ja schon immer, ne? Ich habe mit meiner wenn man sieht, früher gab es in der Verwaltungskontext, ne, da sind sie einfach von der Schreibmaschine irgendwann auf die auf Computer und das fühlte sich alles aber irgendwie viel langsamer an. Jetzt sind wir plötzlich, ich habe tatsächlich heute Morgen einen Podcast gehört, da ging es um, das war während der Corona-Pandemie aufgezeichnet und da war plötzlich dieses, wir gehen in alle ins Homeoffice und was so da alles passiert ist und habe ich gedacht, ach krass, das ist jetzt, und das ist jetzt gewisse Normalität geworden, weil da ging es nämlich um, deswegen komme ich drauf, auf Videotools. Und da war das noch tief unnormal. Also bei mir im Kontext war es schon normal, weil ich sehr international gearbeitet habe. Aber da wurde mir erstmal bewusst, dass es noch gar nicht normal war, dass man mit diesen ganzen Videotools arbeitet. Und heutzutage ist es relativ normal, dass wir 5 Videotools haben und dieses kollaborative Arbeiten auch haben. Also das ist ja schon, hat ja schon viel bewirkt, dass man die Möglichkeit hat, online miteinander zu arbeiten, da aber auch viel wie kann man kollaborativ miteinander auch arbeiten über Online-Tools und so weiter. Das finde ich, hat schon viel verändert. Und jetzt kommt on top noch der Faktor KI und da ist die Geschwindigkeit ungleich nochmal schneller. Und das wird ja dazu führen, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle Aufgaben anders werden oder auch wegfallen. Und was das nochmal mit Menschen auch macht und auch in der Richtung Widerstand nochmal geguckt, okay, wie können wir sozusagen da auch das so gut dann auch unterbringen oder auch Menschen unterstützen, sozusagen damit umzugehen mit diesen neuen Technologien. Das ist ein ganz großes Thema, mit dem ich total spannend finde, da reinzudenken, wo ich aber auch noch aktuell keine wirkliche Lösung habe, wo wir aber auch im Team gerade überlegen, okay, wie kann man damit gut umgehen und auch zukünftig sozusagen hin aus der technologischen Perspektive überlegen, wie können wir solche Themen einführen, sondern auch aus der Organisationsebene, ne? Wie muss ich denn die Organisation verändern? Weil ich glaube, da ist ganz viel neue Bewegung drin und es ist halt die Frage, welche Organisationsform ist dann eigentlich passend in dem Sinne, ne? Und was ist dann das, was so passt? Und dann nicht einfach, auch das nochmal nicht einfach irgendwas sozusagen reinzubringen, zu sagen, okay, wir machen jetzt Technik, deswegen brauchen wir jetzt agil, aber was heißt denn agil? Was heißt das zukünftig? Was heißt denn KI? Was, keine Ahnung. Also da, glaube ich, ist noch ganz viel Musik drin. Also da schwimme ich gerade auch ein bisschen, deswegen habe ich da vielleicht so ein bisschen durcheinander Gedanken, aber da mache ich mir ganz viel Gedanken drum, weil ich glaube, es wird einfach ein ganz großes Thema, auch im Hinblick, wie kann ich Menschen zukünftig in Veränderungssituationen begleiten, weil die, es ist einfach das Einzige, was stetig ist, ist der Wandel und das wo ich hoffe, dass ich auch da unterstützen kann in Zukunft.
Ja. Siehst du diesen, nennen wir ihn mal Fortschritt, siehst du den eher als Chance oder eher auch als Bedrohung? Wie würdest du es eher einschätzen? Ganz gleich aus welcher Perspektive, also mit deinem Blick auf die Organisation oder auch mit deinem Blick auf dich selbst und deinem persönlichen Umfeld? Mehr Chance oder mehr Bedrohung?
Ich sehe mehr Chance. Eigentlich. Aber je nachdem, wie es überhand nimmt, und da gucke ich vielleicht manchmal gerade jetzt auf die Welt da draußen, dass man auch, ich habe ein bisschen Angst manchmal, dass man dadurch aber auch verlernt, selber das kritische Denken zu haben, wenn man halt sich darauf verlässt, ah ja, da ist die KI und die denkt für mich und ich muss aber gar nicht mehr reindenken. Also ich glaube, man wird dann auch irgendwann ein bisschen bequem, also da auch immer wieder so kritisch zu bleiben, auch in Anwendung mit der KI, das ist, glaube ich, sowas, wo ich ein bisschen Angst vor habe, dass Leute sich einfach darauf verlassen, dass okay, das macht das schon und ich muss gar nicht mehr selber so weit nachdenken und diesen Horizont so erweitern. Und dann gibt es natürlich auch gewissen Leuten eine gewisse Macht und das macht mir so ein bisschen Angst auch insgesamt. Und gleichzeitig ist es ein wunderbar hilfreiches Tool, um auch einfach mehr davon zu haben, ne? Also um auch irgendwie einfach viele Zusammenhänge und viele Themen und viele Sachen hätte man wahrscheinlich oder wüsste ich jetzt auch in der Form gar nicht so schnell zu verstehen und abzuleiten und mir auch dieses Wissen zu generieren und auch Themen zu bedienen. Das ist, glaube ich, ganz unterschiedliche Perspektiven, wie ich da drauf gucke. Also einmal mit Angst und einmal mit ganz viel Positivität, also Optimismus. Ich bin ja so im Grunde optimistisch und ja, mal sehen, was da so kommt insgesamt.
Ja, und trotzdem, wir sind ja auch ein bisschen Teil dessen, ne? Also durch unser Verhalten und durch dieses vielleicht auch Ausprobieren oder kritisch hinterfragen und dabei sein, können wir ja auch einen Unterschied machen, denke ich immer. Also ich glaube da ganz fest daran, dass wenn wir alle so dranbleiben und unseren Teil dazu beitragen, dann haben wir immer noch Einfluss darauf, wie die Welt sich verändert. Das ist aber auch mein optimistisch zuversichtlicher Blick darauf.
Aber das ist auch meine große intrinsische Motivation, warum ich das Ganze auch mache, weil ich hoffe, dass ich ja durch andere, ne, auch durch diese systemische Haltung vielleicht auch genau das bewahrt, ne, dass man immer wieder guckt, okay, was ist da, was steckt dahinter, was ist das? Also auch immer so ein bisschen aus der Metaebene das Ganze zu betrachten, sich nicht in dem System zu verlieren. Da. Mhm.
Ja. Ich hatte eine Frage zum Abschluss, meine Lieblingsfrage, auch eine ganz kleine, große. Was würde sich deiner Meinung nach verändern, würden alle systemisch agieren?
Ja, du hattest die Frage und ich hatte sie schon gehört, denn das war Erin Podcast und ich wollte mir echt eine Antwort zurechtgeben. Ich konnte sie irgendwie nicht so richtig beantworten. Ich glaube, ich wünschte mir manchmal, und die Gesellschaft wäre auch etwas einfacher und ein Teil des systemischen Denkens auch mal die Selbstverantwortung. Wenn Menschen mehr in die Selbstverantwortung und Selbstreflexion gehen würden, wäre, glaube ich, vieles etwas leichter und besser. Und ich glaube, wir hätten eine optimistischere und ein besseres Miteinander, weil man die Themen halt nicht immer auf die anderen projiziert, sondern auch mal bei sich selbst belässt. Von daher glaube ich, ja, wäre sie vielleicht auch ein bisschen besser.
Wie schön. Die Selbstverantwortung hatten wir so explizit, glaube ich, bisher noch nicht als Antwort auf die Frage. Somit herzlichen Dank auch da an dich für deine Perspektive. Du hättest noch die Option, zum Schluss etwas zu kommentieren oder vielleicht auch noch mal eine Frage entweder an mich oder unsere Zuhörenden zu stellen. Das würde ich dir jetzt noch ermöglichen und dann können wir uns bald voneinander verabschieden. Letzte Worte von Diana, bitteschön.
Ja, wie ist denn das für dich? Also wie siehst du denn das eigentlich systemisch? Was glaubst du denn, was das machen würde?
Mal gucken, ich könnte jetzt einen kompletten Vortrag dazu halten. Der Raum ist gerade nicht mehr da, aber tatsächlich wäre ich beim wohlwollenden Blick und ich glaube, wir würden uns mit mehr, Achtung, großes Wort, Liebe begegnen. Also tatsächlich einander sehen, einander zuhören, einander achten, also gerade respektieren und achten Und vor allem die Akzeptanz der Verschiedenheit würde, glaube ich, zu viel mehr miteinander führen. Und das ist, glaube ich, etwas, was in dieser Welt gerade fehlt. Also das, was den Unterschied zu sehen zwischen den einzelnen Persönlichkeitsanteilen und vielleicht auch Meinungen und zu sagen, ah ja, in diesem Punkt unterscheiden wir uns, aber in 80% sind wir stimmig. Und ich glaube, das wäre ein riesengroßer Unterschied, mit dem vielleicht auch Gesellschaft noch besser oder wieder besser möglich werden kann. Ja, deswegen wünsche ich mir da auch ein bisschen mehr und hoffe immer, dass auch Menschen uns zuhören, die nicht in unseren Filterblasen unterwegs sind und sich hoffentlich ein bisschen inspiriert fühlen.
Mhm. Ja, weil manchmal ist es auch einfach nur gesunder Menschenverstand, finde ich.
Ja, obwohl wir da, glaube ich, auch sofort drüber diskutieren könnten, was ist denn gesunder Menschenverstand, was sind dahinterliegende Werte, aus welcher Wertwelt kommt das? Ich fürchte, das parken wir und lagern das nochmal aus. Einverstanden?
Beim nächsten Mal gerne.
Okay, hervorragend. Liebe Diana, vielen Dank für das Gespräch, für deine Ausführungen, auch so den Blick in Richtung deiner Biografie, wie du dich quasi zur Systemikerin entwickelt hast und auch den Einblick in deine Haltung und in ja deine Meinung vielleicht auch, wie Change Management, systemische Organisationsentwicklung gelebt werden kann. Das fand ich tatsächlich sehr schön, dass wir da so einmal drüber geflogen sind und vielleicht auch da von dir so ein paar Denkanstöße bekommen haben. Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch und das Durchbegleiten von diesem sehr komplexen Thema.
Ja, sehr gerne. Wenn ihr als unsere Zuhörenden Fragen habt, dann stellt sie uns gerne an hallo@systemischesnetzwerk.de. Die Kontaktdaten von Diana findet ihr in den Shownotes, genauso auch unsere Website. Wir werden noch den Systemisch Agil Podcast verlinken, den die Information erhaltet ihr auch in den Shownotes. Und sollte euch dieser Podcast gefallen haben, dann teilt doch gerne in eurem Netzwerk auch diese Folge. Vielleicht hört ihr auch in eine der vorherigen Folgen hinein. Klickt auf Abo und verpasst auch die kommenden nicht. Und dann sagen wir einfach Tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, liebe Diana.
Tschüss.
Tschüss.